Willkommen zurück bei Finanzrauschen, dem Podcast für Banker von heute. Mein Name ist Sascha Wolf von DG Next Solution und ich bin Redakteur und Produktmanager im Bereich digitaler Content. Ja, das neue Jahr beginnt natürlich nicht, wie das alte geendet ist, aber ich habe ein bekanntes Gesicht vor mir. Denn unsere erste Folge zum Thema Diversität zum Jahresende war in gewisser Weise ein Auftakt zum Austausch zwischen Vera Viehhöfer und mir. Wir beide sind davon überzeugt, dass es ein intensiveres Eintauchen in das Thema benötigt, um ein Verständnis dafür zu schaffen und um mögliche ablehnende Haltung dazu, ja, in der Luft zu pulverisieren. Finanzrauschen, der Podcast für Banker. Hier geht es um regulatorische Themen und das speziell für Bankangestellte. Darüber hinaus stellen wir Best Cases aus der Praxis vor. Im Gespräch mit Leuten, die sich auskennen, geben wir Impulse für Ihren Arbeitsalltag. Hallo Vera, ich grüße dich. Schön, dass du mich heute hier in Wiesbaden besuchst und wir uns dem Thema nochmal in dieser Form annehmen. In der vergangenen Folge hattest du dich ja bereits vorgestellt. Ich fasse daher nur noch mal schnell zusammen. Du hast das große Glück, so wie du selbst sagst, ein sehr kreatives und buntes Leben zu führen. Du hast zweimal selbst gegründet und bist aktuell CEO einer vielseitigen Agenturgruppe rund um die Genocom und Ereignishaus, Kommunikationsgruppe. Ja, und das Thema Diversität ist für dich als Frau in Führungsposition ein ganz essentielles Thema, oder? Also ich hoffe, du siehst dich in diesem Mini-Abriss zu deiner Person richtig abgebildet.
Ja, absolut. Auf den Punkt. Allerdings Diversität, nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern weil Diversität ein absoluter Gamechanger bei komplexen Themen sein kann in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und von daher eigentlich nicht umzusetzen.
Absolut. Bei unserem ersten Austausch haben wir quasi so eine Overview zum Thema Diversity gegeben. Wir haben uns die Begrifflichkeiten angeschaut und die Grundsätze besprochen. Heute wollen wir jetzt einen draufsetzen und einen Blick in die Praxis und den Arbeitsalltag werfen. Daher mein erster Gedanke, wie kriegt man das überhaupt hin, Diversität in Unternehmen greifbar zu machen? Und auch so, dass es eben kein einmaliges Projekt ist, sondern nachhaltig greifbar und effektiv ist.
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Und wir haben ja beim letzten Mal in unserer ersten Folge schon darüber gesprochen, dass Diversität 7 Dimensionen hat. Die haben wir auch erläutert. Also wer es noch nicht gehört hat, nochmal in die andere Folge kurz reinhören, damit man versteht, dass wir alle Teil von Diversität sind. Es geht eben nicht nur um Männer, um Frauen. Es geht auch um Alter. Es geht um Herkunft. Es sind ganz, ganz viele Dimensionen, die wir an der Stelle haben und wo jedes Unternehmen am Ende auch in einer diversen Landschaft in der Regel unterwegs ist. Und wenn wir über Diversität sprechen und sagen, wie kann das im Unternehmen auch greifbar gemacht werden, bedeutet das erstmal, das auch sichtbar zu machen und auch ein Verständnis zu schüren. Das heißt, ich empfehle allen, sich mit der Charta der Vielfalt einmal auseinanderzusetzen, um das Thema Diversität überhaupt zu begreifen und auch den Nutzen zu erkennen. Und wenn man dann merkt, okay, Diversität ist für uns ein wichtiges Thema, auch mal ganz an der Basis zu beginnen und eine Analyse zu machen, zu sagen, wie stehen wir eigentlich gerade da? Wie divers sind wir denn überhaupt als Unternehmen? Und da kann man schon mal auch mit einer Mitarbeitendenbefragung starten, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen oder auch mal mit der Personalabteilung zu sprechen. Also immer da, wo keine datenschutzrelevanten Informationen weitergegeben werden, sondern eher statistische natürlich. Und wenn wir dann das Gefühl haben, hey, Diversität ist wichtig. Und wie gesagt, ich lege es allen Unternehmen sehr eng ans Herz, dann eine Idee zu entwickeln, was vielleicht Handlungsfelder sind, mit denen wir starten können. Und wenn man eine Idee hat, dann natürlich auch und vielleicht auch eine erste Analyse gemacht hat, sodass man Zahlen, Daten, Fakten hat, zu sagen, okay, wer nimmt sich jetzt dieses Diversitätsthemas an? Wer bearbeitet das weiter in der Organisation? Und da gibt es mittlerweile echt schöne Bewegungen, dass es ganz oft aus den Teams heraus, also aus den Organisationen heraus entsteht. Also es ist kein reines Top-Down-Thema, sondern dass Menschen sich aufmachen und sagen, hey, Diversität ist uns wichtig. Und dann zu schauen, wie schafft man es, wenn man so ein erstes kleines Team gebildet hat, das ganze Thema dann auch in die Durchdringung in der Organisation zu bekommen.
Kannst du ein Beispiel nennen für eine spezifische Maßnahme, die besonders effektiv wäre, wenn man jetzt sagt, okay, wir möchten eben eine Diversitätsstrategie in unserem Unternehmen etablieren?
Also eine der Maßnahmen kann natürlich sein, in einem Kickoff das Thema überhaupt zu adressieren in der Belegschaft und Menschen aufmerksam zu machen, dass das ein ganz relevantes Thema ist. eine Mitarbeitendenbefragung, vielleicht sogar vorgelagert an der Stelle, die ja dann auch nochmal Ergebnisse zeigt, die ich nutzen kann im Kickoff, fängt schon mal an zu sensibilisieren, weil wir brauchen ja zu Themen, mit denen wir uns inhaltlich noch nicht beschäftigt haben, in der Regel mehrere Kontaktpunkte, um sie überhaupt aufzunehmen und sie auch zu verarbeiten, also zum Teil unserer eigenen Realität zu machen. Und das sind, finde ich, zwei Maßnahmen, die sind sehr wichtig, wenn man den Kickoff in so einen Kickoff geht und sagt, wir haben das vor und das kommt aus der Managementrichtung, ist es natürlich wichtig, auch einen Plan damit zu verfolgen. Das heißt, erste Schritte auch zu zeigen, wie wollen wir uns dem Thema nähern und auch zu schauen, wie binde ich die Belegschaft ein, damit Involvement auch eventuelle Hürden abbaut.
Wo sollte denn die Verantwortung für sowas liegen? Also für Diversität oder das Etablieren einer solchen Strategie? Ganz oben? Oder kommt das von unten, bottom up? Was sind da deine Erfahrungswerte?
Aus meiner Sicht, also wer den Impuls gibt im Unternehmen, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist es das Management-Team, das sagt so, hey, wir müssen was an der Diversitätsstrategie tun, wir müssen das jetzt beginnen, wir müssen uns da auch professionalisieren. Ganz oft bilden sich aber auch tatsächlich so erste kleine Arbeitskreise, wo Menschen im Unternehmen sehen, so hey, da können wir besser werden. In meiner fachlichen Betrachtung braucht es ein Gegenstromverfahren. Das heißt, wenn wir uns mit Diversität beschäftigen, braucht es das Involvement auf den verschiedenen Ebenen im Unternehmen. Da gehört das Management genauso dazu, wie das Marketing, wie HR, aber vor allen Dingen die Menschen mitzunehmen, die auch intrinsisch motiviert sind, dieses Thema in die Durchdringung zu bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Einfach zu sagen, hey du, Sascha, du machst jetzt Diversitätsstrategie, go for it. Das wird das Problem nicht vernünftig lösen.
Wie kann man das denn greifbar machen? Also greifbar im Sinne meine ich von, dass man Ergebnisse sieht, dass man sieht, dass das Handeln eine Auswirkung hat. Was glaubst du, wie man den Erfolg eben einer solchen Diversitätsstrategie messbar machen kann? Also mit so klassischer KPI-Vergabe wird man ja nicht weit kommen.
Das stimmt. Ich glaube, ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, sich im allerersten Step auch nochmal auf die eigenen Werte zu besinnen. Das heißt, für welche Werte, welche Haltung hat das Unternehmen? Weil wenn wir das wissen, kann das auch schon mal wie so ein Nordstern sein für eine Diversitätsstrategie. So, das heißt, die Werte zu nutzen, um daraus unter Umständen auch KPIs abzuleiten, das kann erster wichtiger Schritt sein. Es kann aber auch im zweiten Step sein, dass wir erstmal mit einer Wissensvermittlung anfangen. Das heißt, der zweite Step unter Umständen mit einer Wissensvermittlung, was ist eigentlich Diversity, was ist Equity, was ist Inklusion, was ist Belonging, auch das haben wir erklärt im ersten Podcast, damit wir alle erstmal auf so eine Basis bekommen miteinander und das Gefühl auch entsteht, dass wir alle Teil einer diversen Unternehmensstruktur oder Organisationsstruktur sind. So, wenn wir dann, ich sag mal, aus den Werten auch abgeleitet erste Handlungsfelder haben für eine Diversitätsstrategie, die kommunizieren, die auch in kleinen Paketen aufgleisen, in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden auch entsprechend bearbeiten, ist natürlich dann fürs Management auch immer ganz wichtig, dass auch diese Abgleich der Diversitätsstrategie zur Unternehmensstrategie stattfindet. Weil wir wollen ja mit einer Diversitätsstrategie auch etwas verändern. Wir machen das ja nicht nur, damit wir uns nachher eine Regenbogenfahne vors Haus hängen können und sagen, machen wir auch, sondern es geht ja darum, was zu verändern. Und das natürlich auch, wir sind Organisationen mit einem spürbaren Nutzen im Bereich komplexer Problemlösung oder auch im Bereich von wirtschaftlichen Messzahlen. Es gibt einfach durchaus eklatante Zahlen, die auch nachweisen, dass diversere Teams zu größerem wirtschaftlichen Erfolg führen.
Ja, und das ist ja diese Langfristigkeit, die wir zu Beginn angesprochen haben. Also, dass man sich diesen langfristigen Effekt eben sichert. Was sind denn, du hast gesagt, von das Thema Aufgleisen beziehungsweise erste Maßnahmen. Was sind denn aus deiner Erfahrung typische Stolpersteine bei der Entwicklung einer solchen Strategie? Und wie könnten denn Unternehmen diese umgehen, ihn vorher schon ausweichen?
Also zum einen auch ein Team, was sich um das Thema Diversitätsstrategie kümmert, auch Zahlen, Daten, Fakten zur Verfügung stellen. Damit fängt es schon mal an. Weil wir brauchen ja etwas, auf das wir aufsetzen können. Kann auch die Mitarbeitendenbefragung durchaus wichtig sein. Wir haben aber ganz oft zunächst auch so Vorbehalte, mit denen wir arbeiten müssen. Das heißt, ganz oft werden, wenn so Themen wie Diversitätsstrategie angegangen werden, so Sätze laut wie, haben wir nicht genug andere Probleme, müssen wir jetzt auch noch Diversität machen. Oh. So, das ist so ein ganz typischer Satz. Und dann muss man natürlich den Nutzen auch erklären. Aber sowas kann natürlich so ein Team total demotivieren. Das heißt, wenn diese Nörglergruppe wächst, weil sie das Gefühl haben, andere eklatante Themen werden nicht angepackt, aber auf Diversität wird ein großer Fokus gelegt, kann das zu einem Ungleichgewicht führen. Das ist dann wieder auch eine Kommunikationsaufgabe an der Stelle tatsächlich fürs Management, das auch transparent zu machen und auch entsprechend nachvollziehbar zu machen. Wenn sich jetzt so ein Diversitätsteam organisch entwickelt aus der Belegschaft heraus, kann natürlich eine Resistenz im Management auch ein Riesenhinderungsgrund sein, wo dann vielleicht 5 Menschen mit ähnlichem Geschlecht und ähnlichem Alter sitzen und sich denken, sehe ich nicht bei uns.
Hatten wir noch nie, brauchen wir nicht.
It's a man's world. Also da haben wir halt ganz schnell schon einen großen Hinderungsgrund, auch im Management unter Umständen. Also das ist auch etwas, das kommt darauf an, wo wird das angesiedelt. Machst du es aus dem Management, kann es sein, dass die Belegschaft sagt so, hey, haben wir keine anderen Probleme. Machst du es aus der Belegschaft raus, kann es sein, dass das Management sagt, weiß nicht, warum wir das tun sollen, ist doch alles toll. Und das sind oft so, deswegen sage ich, ein Gegenstromverfahren. Das muss ein Miteinander sein zwischen den Menschen, die in den Organisationen arbeiten und dem Management, das die Organisation steuert und führt.
Ja, hat man denn als Führungsperson, hat man ja manchmal überhaupt gar nicht die Möglichkeit, die Mitarbeitenden mehr in die Verantwortung zu nehmen, oder? Also welche Rolle können oder soll denn das Team bei der Förderung von Diversität spielen? Sollen sie einfach, ich sage jetzt mal, wie die Lemminge hinterherlaufen? Oder würdest du jetzt als Führungskraft auch sagen, hey, lass uns das gemeinsam, du hast gesagt, Gegenstromverfahren, lass uns das gemeinsam entwickeln. Jeder ist dazu aufgerufen, seinen Teil beizutragen.
Nicht gemeinsam führt zu keiner Lösung. Ne, weil wenn wir in einem Unternehmen Diversität ernst meinen wollen und das auch nutzbar machen wollen, dann geht das im besten Fall nur mit allen. Weil das ist auch eine Kulturfrage. Und die Unternehmenskultur kann tatsächlich sich durch sowas auch sehr zum Positiven verändern. Sie kann aber auch ein Hinderungsgrund sein an der Stelle, dass so etwas überhaupt in eine vernünftige Strategie gegossen wird und auch aufgesetzt wird. Ich glaube, Führungskräfte haben eine ganz eklatante Rolle, nicht nur als Enabler, sondern darüber hinaus auch als diejenigen, die das vorleben. Ich mache zum Beispiel alle 2 Jahre einen Anti-Bias-Workshop, weil wir haben alle Vorurteile. Und zwar in alle Richtungen, manchmal sogar gegen das eigene Geschlecht. So, und alleine damit anzufangen und auch zu zeigen, hey, mir ist das wichtig, weil ich möchte eben nicht eingrenzend und beschränkend sein im Umgang mit den Menschen hier in der Organisation. Und ich lebe Vielfalt auch vor und ich zeige das auch nach außen. Und dann hilft es natürlich nicht, Vielfalt einfach mal nur auf dem Werbefoto zu zeigen, sondern das muss schon auch gelebt werden. Und dafür sind Führungskräfte eklatant wichtig, das auch entsprechend vorzuleben und das auch ernst zu meinen.
Und wie ich finde, sind Sie da auch in einer gewissen Verantwortung einfach als Führungskräfte. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, dass man Diversität nicht nur als Projekt oder als eigene Strategie behandelt, sondern Stichwort Kultur tatsächlich auch in der Unternehmensstrategie, also im größeren Sinne verankert? Theoretisch würde wahrscheinlich jeder spontan sagen, ja, aber hast du Tipps, wie man das praktisch umsetzt? Also wie das gelingen kann?
Ich würde es erstmal kurz mit Zahlen untermauern, warum das eigentlich jede Organisation tun sollte. Da gibt es tolle Studien und es gibt Studien, die schon seit geraumer Zeit erhoben werden, so unter anderem Diversity Matters Even More von McKinsey & Company. Und ich nenne mal ein paar Zahlen. Das sind einmal, wir haben 39% eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine bessere Rentabilität. Wir haben 87% bessere Entscheidungen doppelt so schnell. Gerade bei Unternehmen, die gerade transformieren, Kulturtransformation haben, 87% bessere und doppelt so schnell ist echt ein hartes Argument. 50% höhere Gewinne durch diversere Teams, weil diversere Teams lösen komplexere Aufgaben meistens besser und schneller. Wer sich da einlesen will, Organizational Behavior ist im Prinzip das Forschungsfach, was sich damit beschäftigt. Ich habe es gerade studiert, deswegen ist es mir noch so präsent. Für 76% ist Vielfalt ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Unternehmen. Wir reden über Fachkräftemangel. Gestern auch schon wieder in Nachrichten das Schlagwort gehört, das ein oder andere Mal. Auch das spricht dafür.
Employer Branding ist ein Riesenthema, egal in welcher Branche.
Absolut. 19% höhere Innovationserlöse. Wenn ich höre, Deutschland muss innovativer werden, wir werden abgehängt, scheint Diversität durchaus ein Schlüssel zu sein. Und 56% höhere Jobleistung. So, das sind mal so ein paar Zahlen aus dieser Studie, die vielleicht die Relevanz von Diversität auch auf einer rein unternehmerischen Denke oder auch für den Vertriebler oder den Produktmanager ein bisschen greifbarer machen.
Hast du denn jetzt zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs konkrete Vorschläge, wie man die Unternehmenskultur so gestalten kann, dass sich Mitarbeitende mit allen Meinungen verstanden fühlen, beziehungsweise alle Mitarbeitende sich als Teil eines diversen Teams wahrnehmen, beziehungsweise wahrnehmen können?
Ganz am Anfang wirklich klar machen, welche Dimensionen gehören zur Diversität. Damit jeder versteht, Altersdimension, Altersdiskriminierung geht in Richtung Jung und in Richtung Alt. Erleben wir auch tagtäglich, wird oft noch gar nicht so richtig wahrgenommen, führt aber zu einem wahnsinnigen Wissensverlust und einem wahnsinnigen Transferverlust in Unternehmen. Ne, denkt der junge Mensch oder der alte Mensch, die andere Alterskategorie ist nicht so schlau, findet da relativ wenig Transfer statt. Haben wir eine Art von Altersdiskriminierung. Mhm. So, das ist das Erste, was aus meiner Sicht eklatant ist, zu erklären, wir sind alle Teil von Diversität. Ob wir das wollen oder nicht, jeder von uns hat in irgendeiner Form Geschlecht.
Klar.
Fällt auch mit als Kategorie. So, und das ist, glaube ich, das Erste, was wir schaffen müssen, ein Verständnis zu schaffen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt ganz zu Beginn. Mhm. Wissen verändert die Welt. Deswegen ist ja auch manchmal Social Media gerade schwierig. Wer seine politische Bildung sich auf TikTok holt, schwierig. Ja. So, das heißt, wir haben einen Wissensauftrag auch als Organisation. Und damit fängt das für mich an, da dieses Verständnis aufzubauen. Und für die zahlengetriebenen Menschen habe ich eben ein paar Zahlen genannt. Das sind ziemlich gute Argumente dafür.
Ja, vor allem eben sich dieses Wissen anzueignen, sich darüber bewusst zu werden, das finde ich ist ein Ratschlag, den tatsächlich jeder umsetzen kann. Also egal mit welcher Grundeinstellung man kommt, sich einfach mal damit zu beschäftigen, wenn man nicht komplett verschlossen ist, ist eine Maßnahme oder ist ein Tipp von dir, den jeder in seiner Praxis umsetzen kann, auch wenn er sich jetzt nicht zu 100% dem Ganzen verschrieben fühlt oder sich da noch nicht drauf eingelassen hat. Wir sind auf jeden Fall gespannt, welche Erfahrungen Sie als Hörerschaft am anderen Ende sammeln können. Und in der kommenden Folge Finanzrauschen folgt der dritte Teil unserer kleinen Serie zur Diversität in Unternehmen. Einen besonderen Blick werfen wir dann nämlich auf die Rolle der Führungskräfte. Und vor allem, was man tun kann, wenn das Unternehmen oder die Teams die angepassten Strategien nicht annehmen. Also wenn die Stolpersteine so groß sind, dass man mit seinen Ideen nicht weiterkommt. Liebe Vera, vielen Dank für diesen Austausch und deinen wertvollen Input. Ich freue mich auf die kommende Folge mit dir, die für mich persönlich auch noch eine ganz besondere Folge sein wird. Vielen Dank aber, dass du dir heute schon die Zeit genommen hast.
Total gerne. Schön bei euch in Wiesbaden.
Und Ihnen am anderen Ende danke fürs Zuhören. Seien Sie gespannt, wie es weitergeht bei Finanzrauschen. Und bis dahin Ihnen eine gute Zeit.